Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 5. Donnerstagskonzert des Mozarteum-Orchesters unter der Leitung von Konstantinos Karidis, den wir immer wieder sehr gerne an unserem Pult stehen sehen, und mit einer prominenten Solistin auch, nämlich mit Sophie Darboux. Sie ist unter anderem Solofagottistin der Wiener Philharmoniker. Wir machen eine Art musikalische Reise mit einem kleinen Umweg sozusagen, nämlich wir beginnen in Prag, wir fahren dann nach Salzburg, wir begeben uns dann nach Ungarn und wir enden eigentlich sogar in der Slowakei, aber in Altungarn sozusagen. Am Beginn steht die letzte Symphonie, die Wolfgang Amadeus Mozart vor der großen Trias, Jupiter-Symphonie und so weiter komponiert hat, nämlich die sogenannte Prager Symphonie in D-Dur. Die hat er höchstwahrscheinlich schon im Dezember 1786 in Wien skizziert. Ein Satz ist vielleicht sogar noch älter. Die Endkorrekturen und das Ausfeilen der Komposition fand dann im Jänner 1787 in Prag statt und dort auch die Uraufführung. Eine Uraufführung übrigens, deren spezifische Stimmung man heute noch sehr gut mitbekommen kann, wenn man nämlich in Prag das Ständetheater, jetzt auch Thiel-Theater nach dem Architekten genannt, besucht. Das ist eines der berühmten und bedeutenden historischen Theater, Logentheater in Europa aus dem 18. Jahrhundert, befindet sich ungefähr in der Mitte der Altstadt, ist leicht zu finden und das ist sozusagen 1:1 von damals erhalten geblieben, glücklicherweise, und man kann dort immer wieder Aufführungen von Mozart-Opern und auch Konzerte hören. Ja, Mozart und Prag, das ist ein eigenes Kapitel. Er hatte dort eine, wie er selber schreibt, eine Gesellschaft großer Kenner und Liebhaber gefunden und hatte mit der zweiten Produktion seiner Oper Le Nozze di Figaro und dann 1787 im Oktober mit der Uraufführung seines Don Giovanni wirklich triumphale Erfolge. Also man kann sagen, die Stücke waren noch weitaus erfolgreicher als in Wien. Er hat sich dort auch sehr, sehr wohl gefühlt. Sie können, wenn Sie nach Prag wieder einmal kommen und haben es noch nicht getan, auch die wunderbare Villa Bertrandka besuchen, in der er zu Hause war in seiner Zeit dort. Und er fand wirklich eine Gesellschaft großer Kenner und Liebhaber. Es war eine aristokratisch-großbürgerliche Gesellschaft. Prag war in dieser Zeit ja eine multiethnische Stadt. Tschechisch, das haben damals ja eher nur die Dienstboten und die Bauern gesprochen. Die tschechische Aristokratie pflegte sich auf Deutsch oder Französisch, auch Italienisch zu verständigen. Es gab Leute von vielen Völkern, die dort gelebt haben und natürlich eine sehr große deutschsprachige Minderheit, inklusive des berühmten und kulturell sehr wichtigen Prager Judentums. Die Prager Symphonie ist ein Meisterstück in 3 Sätzen überraschenderweise. Also Mozart hatte damals schon lange keine 3-sätzige Symphonie mehr komponiert. Er hat sich eigentlich auf die 4-sätzige, auch sogenannte Wiener Form, mehr oder weniger konzentriert. Und jetzt schreibt er auf einmal wieder eine 3-sätzige Symphonie. Allerdings ist es so, dass das Menuett sozusagen in den Mittelsatz inkludiert ist. Das ist zwar ein Andante, aber es erreicht immer wieder Sequenzen, die an ein Menuett erinnern. Also er hat eigentlich 2 Sätze in einem komponiert und das mit größter harmonischer Meisterschaft. Im ersten Satz, der mit einem langen Adagio-Teil beginnt, kommt dann im Allegro-Teil eine Vorausahnung des Hauptthemas der Zauberflöte und auch Don Giovanni-Themen spuken da drin schon herum. Kein Wunder, er hat ja an diesem Stück schon gearbeitet. Der Finalsatz, ein Presto Rondo, zeigt uns die große Kunst der Polyphonie, mit der Mozart auch komponieren konnte. Die Symphonie war ein riesiger Erfolg. Mozart hat sie übrigens nicht dezidiert als Prager Symphonie bezeichnet, aber das liegt natürlich nahe. Entstehungsort zum Teil, Uraufführungsort. Nach böhmischer Volksmusik wird man in diesem Werk allerdings noch vergeblich suchen. Es ist große und im besten Sinne Weltmusik für eine damals musikalische Metropole in Europa. Wir kommen nun zum Fagottkonzert KV 191 in B-Dur von Mozart, seinem einzigen Konzert für dieses Instrument. Das hat er 1774 geschrieben, also als 18-Jähriger und nach heutigen wissenschaftlichen Stand wahrscheinlich für Salzburg. Früher hat man immer gemeint, das sei für einen Fagottisten in München bestimmt. Das hat sich aber als Irrtum erwiesen, weil Mozart diesen Mann erst ein Jahr nach der Komposition des Konzerts offenbar kennengelernt hat, jedenfalls so viel wir wissen. Es war also wahrscheinlich ein Konzert für einen Kollegen in der fürsterzbischöflichen Kapelle, der auch sehr gut Fagott spielen konnte. Es ist ein Stück, also noch unmittelbar vor den Violinkonzerten entstanden, welches noch sehr stark die intensive Beschäftigung Mozarts mit dem Werk von Johann Christian Bach spiegelt. Dieser Londoner Bach-Sohn, den hat Mozart ja in London schon als Kind gleichsam kennengelernt. Er hat auch teilweise Unterricht bei ihm genommen. Er hat ihn später auch in Paris wieder getroffen. Er war sozusagen befreundet mit ihm und Bach hat Mozart auch für ein geniales Talent erklärt und er hat sich intensiv mit den Werken dieses Frühklassikers beschäftigt. Er hat ja sogar Klavierkonzerte nach Sonaten von Johann Christian Bach komponiert, arrangiert, wie immer man will. Und wenn man zum Beispiel die sehr schönen Oboenkonzerte von Johann Christian Bach kennt, dann merkt man, wenn man das Fagottkonzert hört, diesen Einfluss. Natürlich versehen mit der singulären melodischen Gabe Mozarts. Was das Instrument betrifft, so war das damals nicht nur ein Continuo-Instrument, sondern auch ein Konzertinstrument. Besonders Antonio Vivaldi hat eine lange Reihe von Fagottkonzerten komponiert. Aber das war natürlich noch das Barockfagott. Das heutige, moderne Fagott, das hat mehr Klappen, das hat einen größeren Tonumfang. Und wenn man heute ein Stück wie das Mozart-Konzert am modernen Instrument spielt, dann kommt einem das relativ einfach vor, weil die technischen Möglichkeiten, die das Musik heute eröffnet, damals ja noch gar nicht existierten. Es ist aber trotzdem nicht leicht zu spielen. Und wenn es am Barockfagott gespielt wird, dann ist es natürlich sehr schwer. Drei Sätze, hurtige, schalkhafte Ecksätze, wobei dazwischen das Instrument von einer anderen Seite gezeigt wird. Das Fagott, dem immer wieder etwas Brummendes zugeschrieben wird und auch etwas Signalhaftes manchmal. Dieses Instrument, das damals übrigens männlich war, also in Mozarts Briefen und überhaupt im 18. Jahrhundert bis ins 19. hinein, ist von dem Fagott die Rede. Der Fagott, ja, das hat sich geändert, es ist jetzt sächlich geworden und so geht das halt zu mit sprachlichen Entwicklungen. Jedenfalls der Mittelsatz dieses virtuosen Konzerts ist etwas Besonderes. Es ist ein Pastorale, also eine Schäferszene, eine Szene am Lande, wenn man so will. Und hier darf das Fagott sozusagen Gesangslinien spielen. Es wird gesanglich, es wird kantabel, mit italienischem Einfluss natürlich, eingesetzt. Und im Finale gibt es dann auch noch etwas Besonderes. Hier wird nämlich ein Motiv, eine Melodie vorweggenommen, die viel später dann, also 12, 13 Jahre ungefähr später, in der Hochzeit des Figaro auftauchen sollte, nämlich die Arie der Gräfin Porgi Amor oder in der alten deutschen Übersetzung, Hör mein Flehen, Gott der Liebe. Mozart hatte ja sozusagen so eine Sammlung von Motiven, könnte man sagen, die er immer wieder einmal verwendet hat, in unterschiedlichsten Kontexten, wie das damals auch allgemein üblich war und wie das ja auch auf viele große Komponisten zutrifft. Aber es klingt immer wieder anders, es klingt sozusagen immer wieder neu. Ja, wir fahren nach Ungarn, habe ich versprochen. Wir fahren zu György Kurtág, einen der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, einen gebürtigen Ungarn, der aber teilweise auch im Westen gelebt und gelebt hat, aber die Verbindung zu seiner Heimat ist nie abgerissen. In nomine all Ungarese wird uns Sophie Dervaux sozusagen als angezagte Zugabe spielen, ein Fagott-Solostück entstanden 2001 für das Kammermusikfestival in Witten in Deutschland und ursprünglich für Englischhorn bestimmt. Es wird aber mittlerweile auf vielen Melodieinstrumenten gespielt. Sie können sich auf YouTube einen Überblick darüber erwerben, unter anderem auch Violine und Viola. Es ist ein Teil einer großen Sammlung, die Kurtag komponiert hat, beziehungsweise, glaube ich, sogar immer noch komponiert. Science, Games and Messages, Zeichen, Spiele und Botschaften. Durchaus in der Tradition der Sammlungen von Bartok, wir denken an den Mikrokosmos. Eine Sammlung von kleinen, zeichenhaften, konzisen Stücken. Kurtag ist wahrscheinlich nach Anton Webern der größte Meister der konzisen, der kleinen Form in der Musik. Er sagt mit diesen kleinen Formen, die oft nur ein paar Minuten dauern, sehr viel aus. In diesem Stück trifft, wie vielleicht der Name schon erzählt, das englische Barock, John Tavener, Henry Purcell vor allem, auf eine ungarische Volksweise, All-Ungarese. Und das bewegt uns jetzt dazu, einfach in Ungarn zu bleiben oder heute ist das eigentlich die Slowakei, nämlich die Stadt Galanta, in etwa 50 Kilometer von Bratislava entfernt und hat auch heute noch eine große ungarische Minderheit in der Bevölkerung, war früher praktisch eine ungarische Stadt und ist eine ganz besondere Stadt. Dort war nämlich eine Residenz der Fürsten und Grafen Esterházy, also eines ungarischen Urgeschlechtes, und dort kann man auch heute noch ein Renaissance-Schloss der Esterházys besichtigen. Und dort hat sich eine spezielle Musikgattung maßgeblich entwickelt. Unter anderem auch dort, nämlich die sogenannte Zigeunermusik. Das darf man immer noch sagen, denn das heißt nicht Musik der Roma, sondern bezeichnet einfach eine spezielle Form davon, nämlich die Form der Sinti und Roma in Ungarn, im großen ehemaligen ungarischen Gebiet, welches ja eigentlich von der Slowakei bis Rumänien und von der südlichen Ukraine bis ins heutige Serbien reichte. Und diese Zigeunerkapellen, die ja sprichwörtlich geworden sind, die haben aus der ungarischen Volksmusik in Verbindung mit anderen Einflüssen, in Verbindung auch mit ihrer eigenen autochthonen Musik etwas ganz Besonderes geschaffen, das früher immer mit ungarischer Musik fast deckungsgleich gesetzt wurde. Also man hat ungarische Musik und Zigeunermusik eigentlich in einen Topf geworfen. Das ist seit Béla Bartók und Zsoltán Kodály, welche die ungarische Volksmusik der Bauern intensivst erforscht haben, nicht mehr so der Fall. Und Bartók war da auch sehr streng, was die Abgrenzung gegenüber der Roma-Musik betrifft. Nicht gegen die Roma, aber gegen deren Musik bzw. deren Verwendung als magyarische Musik. Zsoltán Kodály hat die Sache nicht so genau genommen, wahrscheinlich auch deshalb, weil er 7 Jahre seiner Kindheit in Galanta verbracht hat und dort sozusagen die Zigeunermusik mit der Muttermilch aufgesogen hat. Die Kapellen aus Galanta waren in ganz Europa erfolgreich, sind es teilweise sogar noch bis heute und stehen für eine wunderbare Form der gehobenen Salonmusik, würde ich sagen, mit dem Primasch an der Spitze, unwiderstehlich, natürlich mit magyarischen Rhythmen versehen. Und diese Musik hat auch Kodály begeistert und darum hat er dann in den 30er Jahren, in den frühen 30er Jahren für ein Jubiläum in Budapest seine Tänze aus Galanta geschrieben. Bitte übrigens nicht, wie man oft hört, Tänze aus Galanta. Das Wort hat mit Galant überhaupt nichts zu tun, hat irgendeine uralte magyarische oder slawische Bedeutung, weiß man nicht so genau. Und das Aksau auf dem zweiten A, der Aksau, der betrifft nicht die Betonung, sondern die Aussprache des Buchstabens. Also Tänze aus Galanta, wenn Sie mit Ungarn guten Kontakt wollen. Ja, und das ist eine wunderbare Rhapsodie geworden, die einfach unwiderstehlich mitreißt, toll instrumentiert und in der Kodály zeigt, wie sich schon im alten Europa die Musik der zugewanderten Sinti und Roma, die Musik der magyarischen Bauern und der eine oder andere Einfluss miteinander verschwistert haben, um eine Musik zu kreieren, die genau an der Grenze zwischen sogenannter ernster und unterhaltender Musik steht und von der sich auch schon Josef Haydn, der auch in Galanta gewesen ist einmal oder mehrere Male mit den Fürsten Esterhazy und später dann Franz Liszt und Johannes Brahms und die großen Meister der Wiener Operette und so weiter inspirieren haben lassen und eben auch noch der ansonsten dezidierte Magyare Zsoltán Kodály. Ich wünsche Ihnen ein spannendes und diesmal wirklich im allerbesten Sinne unterhaltsames Konzert.